Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast unserer Titelreihe Erfolgsgeschichten. Und heute zu Gast ist Andreas Streeb. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Er ist Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Bayern Mitte. Und warum er hier ist, ist sein Engagement für Bitcoin. Und jetzt muss man sagen, Raiffeisenbank und Bitcoin, das hört sich erstmal wie ein Paradoxon an. Aber Sie waren einer der ersten 2021, die sich diesem Thema sozusagen gewidmet haben und haben damit für Furore gesorgt, ja? Ja, und tun es heute noch.
Genau.
Und deshalb habe ich Sie eingeladen, weil da stellt sich vielleicht die Frage, kann Bitcoin und Bank oder auch Bitcoin insgesamt überhaupt eine Erfolgsgeschichte werden oder ist es vielleicht sogar schon eine? Genau. Das wollen wir heute unter anderem diskutieren. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Sie sind ein Experte und ich finde es auch sehr spannend, weil ich sag mal so, jetzt die allgemeine Meinung eines normalen Bürgers, Bank, das ist so, ja, sehr behäbig, das ist, das Geld wird da verwaltet und so weiter und jetzt kommt da Bitcoin daher.
Genau.
Ja. Das muss ja erstmal wie sozusagen Gift gewesen sein. Wie haben Sie denn da Ihren ersten Kontakt gehabt mit Bitcoin?
Also meinen ersten Kontakt mit Bitcoin hatte ich auch 2014, 15, 16 ist ja das Thema Bitcoin schon immer wieder mal ja in der Presse gestanden. Blockchain-Technologie war so ein Schlagwort und ich bin ganz ehrlich, damals habe ich weder Blockchain verstanden noch Bitcoin verstanden. Wenn man mal einen Artikel über Blockchain gelesen hat, dann hat man gar nichts mehr gewusst, sondern das war irgendwie so ganz wirr oder beziehungsweise ich wusste gar nicht, was ist da eigentlich dahinter oder was steckt dahinter. Und so war eigentlich in den Jahren 2017, wo ja Bitcoin auch schon mal so eine gewisse Kursexplosion hatte, so auf rund 20.000 Euro, war das Thema bei uns in der Bank überhaupt kein Thema. Und ich bin damals auch gefragt worden, was hältst du von Bitcoin? Und habe damals ganz klar gesagt, eigentlich nichts. So. Aber, und das traue ich mir heute ganz einfach sagen, ich hatte damals einfach auch keine Ahnung von dem Thema. Und habe mich dann erst im Jahr 2020 intensiver mit Bitcoin beschäftigt. Aus einem Impuls raus, weil ich gefragt wurde, warum beschäftigt ihr euch eigentlich als Bank nicht stärker mit dem Thema? Das ist doch eigentlich euer Thema. Und da war das so in der Corona-Phase, man hatte auch ein bisschen mehr Zeit, habe mir auch das ein oder andere Buch dann zu dem Thema gekauft und auch insbesondere über YouTube, das damals für mich entdeckt habe, wo ich vorher gar nicht so am Schirm hatte, viele, viele interessante Podcasts und auch Videos zu dem Thema angehört und mich dann intensiv mal damit beschäftigt. Und so kam das dann, dass wir uns im Juli 2020 im Vorstand und mit den Bereichsleitern zusammen mal einen Bitcoin-Experten eingeladen haben, der uns in der Bank einfach mal die grundlegenden Basics von Bitcoin erklärt. Und aus diesem Nachmittag ist dann bei uns in der Bank ein Projekt entstanden. Wir wollen uns intensiv mit dem Thema beschäftigen und wir wollen ein Dienstleistungsangebot rund um Krypto, hat es damals noch geheißen, aufbauen. So war der Beginn.
Was war denn bei diesem Vortrag, wo Sie da das erste Mal sozusagen diese erste Informations, das Package bekommen haben, was war denn da der Auslöser, dass auch Ihre Kollegen gesagt haben, da machen wir jetzt ein Projekt draus?
Genau.
Weil ich stelle mir ja immer noch nach wie vor, das sind ja zwei absolute Welten, das ist ja Feuer und Wasser eigentlich.
Genau. Also es sind für mich zwei Themen oder zwei, drei Themen, die wirklich ausschlaggebend waren. Einmal, wenn man sich intensiv dann mit Bitcoin beschäftigt hat und auch mal geschaut hat, was gibt's denn da schon an Regulatorik, dann hat man festgestellt, auch damals schon zum 01.01.2020 ist Kryptoverwahrung in das KWG aufgenommen worden. KWG ist das Kreditwesengesetz in Deutschland. Das ist die Grundlage für das Bankgeschäft. Also das heißt, jeder, der in Deutschland Bankdienstleistungen erbringen will, braucht eine Banklizenz. Und was sind Bankdienstleistungen, regelt das KWG, also das Kreditwesengesetz. Und seit 01.01.2020 steht Kryptoverwahrung als Bankdienstleistung im KWG. Das heißt, es gibt eine Rechtsgrundlage, was man braucht oder was sind die organisatorischen Anforderungen für dieses Geschäftsfeld. Aber was ist Kryptoverwahrung? Wusste ich bis dahin nicht. Und sag mal, das war schon mal der erste Punkt, dass ich so, ja ganz klar, man muss sich als Bank mal intensiv erstmal damit beschäftigen, was ist denn das? Und bei dem Vortrag, was mich da so fasziniert hat, weil ich da wirklich erstmal diese Blockchain-Technologie verstanden habe, insbesondere, und das ist ganz wichtig jetzt im Hinblick auf Beurteilung einer Blockchain, die Dezentralität der Bitcoin-Blockchain. Also, dass es hier keine Zentrale gibt, dass es hier Hunderttausende von Rechnern gibt, die diese Blockchain verwalten, keine, also im Endeffekt keine Zentrale vorhanden ist, wo ich ein Problem habe, wenn das angegriffen wird oder die Zentrale angegriffen wird, dass ich Datenverlust habe, sondern dass dieses dezentrale Blockchain-System für sich immer losgelöst funktioniert und auch wenn mal einer ausfällt oder wenn ich Daten verändern wollen würde, müsste ich gleichzeitig an ganz, ganz vielen Stellen weltweit die Daten manipulieren und das geht schlichtweg bei der Bitcoin-Blockchain nicht mehr. Ob das bei anderen Blockchain möglich ist, ist dann die Frage. Immer die Frage, wie oft sind die Daten gespeichert und auf wie vielen Rechnern. Aber allein diese Erkenntnis, dass wie funktioniert diese Bitcoin-Blockchain, also mit diesen Blöcken, mit dem Hash, mit dem ganzen Thema, mit dieser Kryptografie. Und das war für mich an diesem Nachmittag so erhellend, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ja ein Wahnsinn, was das für eine Erfindung ist oder was das für ein System ist, was da 2009 erstellt wurde und seit 2009 läuft. Und das hat für uns dann einfach den Grund gehabt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen es noch tiefer verstehen, wir wollen ein Projekt aufsetzen und vor allem war da eins schon klar, dieser private Schlüssel, der mir den Zugang zu meinem Bitcoin ermöglicht, wenn ich den verliere, sind die Bitcoin weg. Und jetzt kommt der Begriff Kryptoverwahrung ins Spiel. Wenn ich als Bank für jemand anders diesen kryptografischen Schlüssel verwahre, betreibe ich Kryptoverwahrgeschäft. Also allein diese Erkenntnis, was ist eigentlich dieses Kryptoverwahrgeschäft nach KWG, diese Blockchain-Thematik, diese Bitcoin-Systematik, das hat mich damals fasziniert und fasziniert mich auch heute noch. Deswegen komme ich persönlich auch von dem Thema nicht mehr weg und wir haben es jetzt ja auch wirklich geschafft, in der Bank da auch was aufzubauen. Wir sind da auch sehr, sehr, sehr gut unterwegs und wir sehen ja auch an der Resonanz jetzt und auch an der Entwicklung der letzten 5 Jahre, dass wir da sehr frühzeitig zwar, aber dass wir da auf dem richtigen Weg waren.
Ich muss aber trotzdem nochmal nachhaken. Eigentlich, wenn Sie auf diesem Vortrag sind, dann war doch das ist doch ein Geschäftsmodell, das haben Sie doch überhaupt nicht auf dem Schirm. Richtig. Das spricht doch eigentlich komplett gegen das, was eine Bank normalerweise macht. Die lebt ja auch ein bisschen von dem Fiat-Geldsystem. Ja. Sie lebt natürlich von dem Kreditgeschäft. Ja. Sie lebt aber auch natürlich von der Kontrolle.
Richtig.
Und jetzt widmen Sie sich eigentlich einem, ich sag mal, Finanzgeschäftsmodell, wo Sie ja einen Teil der Kontrolle abgeben. Zwar noch haben, aber den Großteil haben Sie ja nicht mehr.
Richtig.
Das ist dann der Vor- oder auch, je nachdem, wie man das sieht, der Nachteil.
Also, richtig. Also, man muss sagen, warum beschäftige ich mich als eine Bank mit dem Thema Bitcoin, wo Bitcoin eigentlich das Gegenstück zu dem Bankensystem
genau.
ist. Genau. So. Und jetzt ist die Frage,
weil vielleicht das noch zu sagen. Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, wer braucht denn noch eine Bank, wenn ich Bitcoin habe?
Richtig. Und jetzt kommt, ja, kann man fragen, ist eine berechtigte Frage. Aber jetzt kommt für mich auch Nummer eins ins Spiel. Was ist unser Auftrag als Bank? Unser Auftrag als Bank ist und insbesondere als Genossenschaftsbank ist, die Wirtschaft der Mitglieder zu fördern. Das heißt, wir sind dazu da, in allen Finanzangelegenheiten als Ansprechpartner für unsere Kunden zu fungieren. So. Jetzt kommt ein Kunde und hat von irgendjemand gehört oder von der Zeitung, auch heute ist wieder in der Zeitung, Bitcoin hat einen Höchststand erreicht. So. Jetzt kommt der zu seinem Bankberater und der sagt, da kennen wir uns nicht aus, wir verstehen das nicht, lass die Finger oder beziehungsweise vielleicht sagt er sogar, ja, ich finde es auch gut, aber wir können es nicht. Geh zu einem anderen Anbieter. Ist das unser Anspruch? Und da haben wir ganz klar gesagt, nein. Das haben wir vor 5 Jahren entschieden. Wir schicken unsere Kunden bei dem Thema nirgendwo anders hin. Wir versuchen hier, den Kunden auch bei dem Thema zu begleiten. Und wenn er sagt, okay, ich habe jetzt gehört, Bitcoin interessiert mich, ich möchte da was tun, dann bekommt er von uns auch eine kompetente Unterstützung, in welcher Form auch immer. Wir haben das dann so ausgelegt, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen, dass wir ihn technisch unterstützen, was das Thema Schlüsselverwahrung betrifft und was das Thema Kauf betrifft. Aber, wie gesagt, Grundaussage war, wir begleiten auch bei diesem Thema die Kunden. So. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema. Wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, beschäftigt man sich zwangsläufig mit dem Thema, was ist Geld? Und ob jetzt Bitcoin Geld ist oder nicht, das muss jeder selber entscheiden. Aber wenn man sich Bitcoin intensiver auseinandersetzt und insbesondere zum Beispiel das Buch Der Bitcoin-Standard liest, dann geht's das Dreiviertel oder gut das halbe Buch um das Thema, was ist denn eigentlich Geld und was war denn in der Historie Geld? Und dann kommt man schon zu dem Schluss, dass Bitcoin sehr viele Eigenschaften von Geld hat Natürlich hat es noch nicht das Vertrauen, das wir jetzt vielleicht bei Gold kennen. Aber Sie haben gerade einen Begriff gesagt, Fiat-Währungen, Euro, Dollar und auch Yen oder andere Währungen, die wir so kennen. Die Frage ist schon, haben die noch alle Eigenschaften, die gutes Geld braucht? Wertstabilität. Wir haben eine entsprechende Inflation in den letzten Jahren. Gold, wenn man anschaut, der Preis von Gold steigt. Seit 20 Jahren ist der Goldpreis eigentlich immer nach oben gegangen. Auch jetzt wieder ein Höchststand.
Weil das Vertrauen in die klassischen Währungen nicht mehr da ist.
Richtig.
Und so steigt natürlich auch Bitcoin,
so steigt
oder?
Bitcoin. Und zum Teil, man ist relativ schnell bei dem ganzen grundlegenden Thema, was ist denn Geld? Und Geld hat immer was mit Vertrauen zu tun. Ob ich dem Euro oder dem Dollar vertraue, also im Endeffekt der Regierung oder im Endeffekt der EZB oder der Fed, die ja irgendwo dieses Geldsystem steuern oder auch die Währungsstabilität ja auch steuern sollen. Aber die Frage ist, haben die das in der Vergangenheit auch wirklich so geschafft? Und wenn man dann sich überlegt, das Geld, das wir alle seit 3000 Jahren kennen, ist Gold. Also Gold hat immer als Geldfunktion funktioniert. Und jetzt kommt halt das Ganze über Bitcoin in die digitale Welt. Und ja, Bitcoin baut Vertrauen gerade auf. Vor 5 Jahren war das Vertrauen noch niedriger. Jetzt kommt immer mehr auch, sagen wir mal, in der Breite das Thema. Auch institutionelle beschäftigen sich stärker mit dem Thema. Es gibt andere Regulatorik. Aber man kommt immer wieder zu dem Thema, ist Bitcoin nicht als Asset-Klasse im Rahmen einer strategischen Allokation, wo ich Immobilien, wo ich Bankanlagen, Aktien, Gold und vielleicht auch in einer kleinen Dosis Bitcoin habe, in der Mischung, sagen wir dann, ein Portfolio aufbaue, wo ich sage, da fühle ich mich auch wohl. Weil ich würde auch nie sagen, 100, mach 100% Bitcoin. Aber warum sollte man nicht überlegen, auch das, und wenn man mal die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dann war man mit einem gewissen Anteil an Bitcoin in seinem Portfolio nicht so richtig verkehrt, sondern hat man eigentlich das Portfolio insgesamt stabilisiert, insbesondere natürlich auch entsprechende Performance erreicht.
Man musste aber Nerven behalten. Ne?
Richtig.
Also man hat schon, ich sag mal so, es gibt die HODL-Fraktion, die sagt, reinlegen und Augen zu und warten, weil es gab schon einige brutale Rücksetzer. Ja.
Also Bitcoin ist volatil, Punkt. War in der Vergangenheit sehr stark volatil. Man hat diese verschiedenen Hype-Phasen gehabt, 2017, 2021, 2022, dann ging es 2022 deutlich runter. Also das war ja genau die Phase, wo wir dann gestartet sind. Also im April 2022
war da. Hat Bitcoin, sie dann nicht dann auch Zweifel?
Da ja,
haben doch manche gesagt, hier, seht ihr, das funktioniert nicht.
Ja, genau die Frage wurde immer wieder gestellt. Ja, ist doch jetzt tot. Wenn man es nicht verstanden hat, dann ist es tot. Wenn man aber sagt, okay, das ist jetzt im Endeffekt ein Kursrücksetzer, was ja dann im Endeffekt auch war. Und man muss halt auch überlegen, woher kamen diese Themen. Da kam damals im Sommer die Börsenpleiten, im Herbst kam FTX als ganz großes Thema in Amerika, wo sagen wir wieder das Ganze missbraucht wurde oder beziehungsweise Betrügereien rund um Kryptowerte gemacht wurden. Bitcoin war halt auch wieder irgendwo mit dabei. Und ich sag mal, den tiefsten Stand hatten wir Ende 22. Und ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich, jetzt kurstechnisch, fast nur nach oben. Kam dann Anfang 24 die ETF-Zulassung in Amerika. Und das heißt, damit, sagen wir mal, hat man eigentlich so diese Kursschwankungen jetzt wieder ausgeglichen. Ja, man braucht Nerven. Auch jetzt sagen wir, es gibt eine ganz klare Aussage, wenn mehr Leute Bitcoin verkaufen, als wir kaufen, wird der Kurs fallen. Wenn keiner mehr Bitcoin kauft, geht der Kurs auf Null. Und wenn jeder Bitcoin kaufen will, kann der Kurs auch weiter steigen. So, in der Range bewegt man sich und das muss einem bewusst sein. Und da ist wieder das Thema. Man sollte sich, wenn man Bitcoin kauft, auch dem bewusst sein, dass ich hier einfach eine höhere Volatilität habe und auch, sagen wir mal, eine gewisse Zeithorizont brauche, wenn ich Bitcoin-Investment tätige. Ja. Aber da sind wir jetzt auch nicht recht viel anders, wie wenn man mit Aktien handelt oder, sagen wir mal, mit anderen Assetklassen. Und eins muss auch ganz klar sein, jede Assetklasse hat Chancen und Risiken. Lange Jahre waren jetzt Immobilien das Vehikel, um, sagen wir mal, sich gegen Wertsteiger oder Wertschwankungen oder auch gegen Inflation zu schützen. Aber man merkt halt auch jetzt, Immobilien haben auch ihre Themen. Und der eine oder andere ist jetzt auch überrascht, wenn plötzlich Rücksetzer von 20-25% oder 30% kommen. Das ist temporär auch ein Thema. Also allerdings ist, wie gesagt, wichtig, hier mit dem Kunden, und das ist ja wieder unser Auftrag, eine Vermögensallokation aufzubauen, bauen, wo er sich selber wohlfühlt. Wir wollen niemandem Bitcoin aufreden oder sonst irgendwas, sondern wir wollen mit ihm strukturiert darüber reden, was sind seine Ziele, was ist so seine Erwartungshaltung und mit welchen Vehikeln kann er das machen. Mhm.
Schauen wir uns doch mal an, die Zielgruppen, die Sie haben. Ja. Haben Sie ganz normale Endkunden?
Ja.
Ab, ich sag mal so, ab wie viel sollte im Sparschwein sein, wenn ich zu Ihnen komme?
Ja.
Ab wann fangen Sie an?
Also bei uns
wann macht es doch erst Sinn?
Genau, also bei uns ist so, wir bieten ja dieses Bitcoin-Angebot oder beziehungsweise die Möglichkeit, dass man bei uns Bitcoin kaufen kann, jedem an, der einen Online-Banking-Zugang hat. Also man braucht keine besonderen Voraussetzungen, sondern jeder kann sich über seinen Online-Banking-Zugang bei uns im Portal anmelden, kann eine Wallet hinterlegen und kann Bitcoin kaufen. Das ist mal so die Grundaussage. Wir
Wallet kommen wir gleich noch.
Das Wallet müssen wir gleich nochmal
erklären, was das ist.
Genau. Und wir haben für uns im ersten Schritt auch definiert, dass wir keine Bitcoin-Beratung anbieten. Also das heißt, bei uns geht kein Berater raus und sagt, Mensch, ich hätte da was Bitcoin, sondern wir warten darauf, dass der Kunde, sagen wir mal, entweder durch einen externen Impuls oder vielleicht ist er auch selber, sagen wir mal, auf das Thema gekommen und sagt, okay, ich möchte kaufen, dann kann er sich bei uns informieren, wie das funktioniert, aber wir machen keine strukturierte Beratung. Das hängt auch mit dem Thema Beraterhaftung und so weiter zusammen, sondern wir informieren den Kunden über die Risiken und auch, sagen wir mal, wie muss er es richtig machen.
Mhm.
So. Deswegen haben wir bisher auch keine Zielgruppe definiert, dass wir sagen, die sprechen wir konkret an, sondern wer das bei uns machen will, kann das machen. Bei uns geht es ab 25 Euro monatlichen Dauerauftrag. Also wenn ein Kunde sagt, Mensch, ja, mal so einen kleinen Sparplan in Bitcoin, lieber einem Aktiensparplan oder sonstige Sparpläne, traue ich mir zu, dann geht es ab 25 Euro.
Also das kann jeder machen.
Das kann jeder machen. Mhm. Und ich sage mal, so fängt es auch an. Dann aber es so, bei uns, wir haben ja, sagen wir mal, als normale Genossenschaftsbank alle Kunden, Klientel, junge Kunden, Firmenkunden und so weiter. Und wenn man sich die Kundenklientel anschaut, die das machen aktuell, dann geht es durch die gesamte Bandbreite. Das sind junge Kunden, das sind ältere Kunden, aber und gerade die größeren Summen, die dann gekauft werden, sind Kunden, die schon ein gewisses Vermögen haben. Mhm. Also die sagen, okay, die machen es genauso. Die sagen, okay, ich habe Immobilien, ich habe ein Aktienportfolio und ich habe auch vielleicht schon was in Gold. Und jetzt sage ich, okay, Bitcoin als Beimischung traue ich mir in einer gewissen Dosis zu, dann kaufen die das. Und ich sage, da haben wir regelmäßige Käufer und wie gesagt auch, sagen wir, gerade ältere Kunden, die ein gewisses Vermögenrückhalt haben, die steigen dann in Bitcoin ein. Mhm. Es sind, weil oft gefragt wird, ja, das sind dann nur die jungen Kunden. Nee, eben nicht. Also die jungen Kunden, die werden aber vielleicht auch mit dem Thema Digitalisierung und so weiter immer wieder auf das Thema gestoßen. Aber das ist bei uns nicht der große Anteil.
Wie gehen Sie denn mit denen um, die sagen, Mensch, hätte ich damals mehr gekauft? Also bei mir war das zum Beispiel so, 2017 habe ich sogar noch vielen geraten, schaut euch das mal an und so weiter. Ja. Aber ich war da auch noch zaghaft. Also ich habe da zum Teil auch Schiss gehabt, dass das noch irgendwie verboten wird und so weiter.
Ja.
Habe da nicht richtig, ich sag mal, zugelangt. Jetzt sage ich mir, Mensch, hättest du mal.
Ja, ja.
Aber inzwischen habe ich natürlich das Thema jetzt dann auch, ich sag mal, wiederentdeckt. Und hab gesehen, das ist ja eigentlich die einzige Variante noch, wo du dich einigermaßen schützen kannst.
Ja.
Wie lange wird denn das aktuelle Geldsystem oder vielleicht auch der Euro noch überleben? Da gibt's ja auch Stimmen, die sagen, das Ding ist so marode, auf gut Deutsch, das klappt irgendwann zusammen.
Ich sag jetzt mal, die EZB muss ihrem Auftrag gerecht werden, eine Geldwertstabilität zu gewährleisten. Und ich sage jetzt, die Themen und...
Aber
und
ergebnistechnisch, wenn man jetzt sich mal die echte Inflation anschaut und nicht die, ich sag mal, Warenkorb-Variante, dann haben wir ja zum Teil 15%.
Ja.
Das sieht ja jeder, der einkaufen geht.
Genau. Also wir haben in dem Fall sieht man es und wir sehen es auch über die letzten Jahre, gerade bei dem Thema Immobilienpreisentwicklung. Also da ist ja vieles so mal auch inflationsmäßig nach oben gegangen aufgrund, weil man Betongold und weil einfach Immobilien als Anlageklasse ja entdeckt wurden und im Endeffekt gerade jetzt, wenn man so in unserer Region schaut, war das auch die letzten 15, 20 Jahre ein tolles Investment, wo man die Inflationsrate durchaus geschlagen hat.
Ja.
Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo sich schon die Frage stellt, was muss denn passieren? Und aus meiner Sicht ist das ganze Thema Reformen, also da kommen wir ja eher in diese politische Thematik, auch das Thema, wie geht man jetzt mit neuen Schulden um, wie geht man mit dem ganzen Thema der Haushaltsdisziplin um, was ja immer wieder auch wieder dazu führt, dass neues Geld gedruckt wird und so weiter. Das haben wir ja die letzten Jahre gesehen. Und unabhängig von Bitcoin beschäftige ich mich ja als Banker, habe mich ja auch immer mit dem Thema Euro-Stabilität beschäftigt. Und auch vor Bitcoin, also 2013, 2014, habe ich mir schon die Frage gestellt, was passiert denn mit dem Euro, wenn so Themen, wie man damals, und das kann ich mich noch sehr gut erinnern, als junger Mensch, wie es geheißen hat, ja, wir bekommen jetzt den Euro. Und damals war ja auch das Thema, wird das so stabil wie die D-Mark? Ja, wir haben Verträge, wir haben Maastricht-Verträge, wir haben Kriterien, wir haben eine Defizitgrenze und so weiter. Das hat man alles sauber definiert. Und dann 2007, 2008, dann 2011, 2012, diese Krisen, die wir dann hatten. Und wenn man dann so als Beobachter, und wenn man dann sieht, Mensch, plötzlich interessieren diese Grenzen alles gar nicht mehr. Und da fragt man sich schon, ja, wie soll das jetzt werden? Und das ist das, was mich wirklich beschäftigt auch. Ich sage, Mensch, wie bekommt man denn jetzt das hin? Und da hat die Politik, aber auch natürlich die EZB schon eine große Herausforderung, jetzt dieses Eurosystem, aber ich sage mal, es ist auch im Dollar nicht recht viel anders, sagen wir mal, nicht weiter irgendwo ins Negative, sondern wieder das Vertrauen hinzubekommen, dass der Euro und auch der Dollar stabil sind. Mhm. Im Verhältnis zu Gold, wenn man mal das für mich jetzt als Anker hernimmt, sieht man, dass das in den letzten Jahren nicht gelungen ist.
Ja.
Und wie das jetzt gelingen kann, und das ist natürlich auch politisch eine große Herausforderung, bleibt abzuwarten.
Also in den USA, da gibt es ja regelmäßig den Lockdown, dann werden alle Staatsbediensteten erstmal nach Hause geschickt und dann debattieren die, ob es nochmal wieder, keine Ahnung, Trillionen, ist ja Wahnsinn. Ja. Also wie viel haben die 32 Trillionen?
37 Billionen haben sie inzwischen.
Schulden.
Und jetzt Schulden und wenn man mal anschaut, wie sich diese Schulden in den letzten Jahren, sagen wir mal, entwickelt haben, dann ist es eher, sagen wir mal, eine Kurve, die noch steiler
exponentiell
wird, exponentielle Kurve. Seit der Corona-Pandemie ist, glaube ich, jeder dritte Euro, Dollar erst entstanden durch die neuen Verschuldung. Und ja, auch das Thema, wie entsteht neues Geld, auch das, sagen wir mal, habe ich erst für mich auch nochmal genauer analysiert oder auch genauer verstanden, wie seit ich mich mit dem Thema Bitcoin und auch der Begriff Fiat-Geldsystem, den kannte ich vorher nicht.
Gestatten Sie mir das, aber Sie sind Banker.
Ja.
Und Sie haben, hatten mir vorhin auch erzählt, Sie haben auch, waren auch im Aktienemissionshandel und so weiter tätig. Ja. Das ist dann schon eigentlich Wahnsinn. Jetzt muss man natürlich überlegen, der Bürger, der weiß ja dann gar nichts.
Ja.
Wie hoch ist denn die Aufklärungsquote in Sachen Bitcoin aus Ihrer gefühlten Wahrnehmung?
Das Thema Bitcoin ist in der Wahrnehmung nur ganz, ganz flach, sag ich mal. Also man hört viel über Bitcoin, also die breite Öffentlichkeit hört da was. Grundsätzlich oft auch medial verursacht, sagen wir mal, eher das Negative zum Thema, ob das der Stromverbrauch ist oder die Volatilität oder wie auch immer. Aber sagen wir mal wirklich, dass man sagt, in der Breite gibt es da Verständnis, was ist das Bitcoin-Thema eigentlich, wo kommt es her, warum ist das eigentlich entstanden, was steckt da dahinter? Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz wenig Erkenntnis. Und sag mal, mein Problem ist immer, und ich sage es da immer sehr drastisch, bei Bitcoin gibt es viel, viel Meinung und wenig Ahnung. Und ich sage halt immer, wenn mich jemand fragt, bitte beschäftige dich mit dem Thema, bevor du dann eine Meinung hast. Also, weil ich diskutiere gerne über Bitcoin, aber wenn ich über Themen diskutieren muss, wenn ich merke, der andere hat Bitcoin grundsätzlich oder bestimmte Systematiken noch gar nicht verstanden, dann macht es keinen Sinn, über den Stromverbrauch von Bitcoin zu diskutieren, wenn ich gar nicht weiß, warum Bitcoin den Stromverbrauch braucht. Also warum das eigentlich ein Absicherungsmechanismus ist und der Stromverbrauch per se nicht schlecht ist, sondern wenn er grün ist, also wenn ich den von Photovoltaikanlagen nutze, sogar einen positiven Effekt haben kann. Das sind halt viele, viele Themen, die da bei dem grundlegenden Bitcoin-Thema noch unbekannt sind.
Ja.
Und das haben wir uns ja als Bank mit zum Auftrag gemacht, hier die Öffentlichkeit aufzuklären, einfach diese Ängste zu nehmen oder vor allem diese, sagen wir mal, negativen Themen auch, sagen wir mal, zu beleuchten und einfach einmal darzustellen, dass das so nicht ist.
Welche sind denn die drei größten Vorurteile, wenn man sie mal ganz kurz zusammenfassen? Sie haben einmal Stromverbrauch.
Also Stromverbrauch.
Aber den braucht es ja, damit gemeint werden kann und damit es auch einen Aufwand gibt,
richtig,
damit das Ding auch einen Gegenwert hat.
Genau.
Weil wenn die Dinger, ich sag jetzt mal, die Bitcoins nur so entstehen würden, aus nichts, wären sie nichts wert.
Dann wären wir wie beim Fiat-Geld. Also das Thema Stromverbrauch, bleiben wir einfach mal. Das Thema Stromverbrauch die Höhe des Stromverbrauchs, was ist das Mining eigentlich und so weiter. Also das ist ein ganz großer Punkt, wo viel Aufklärungsarbeit notwendig ist. Dann das ganze Thema Geldwäsche, also das Thema, es nutzen nur Geldwäscher und Kriminelle Bitcoin, das stimmt so auch nicht. Auch da gibt es ganz viele Vorurteile. Und wenn man aber hier mal verstanden hat, dass Bitcoin ein transparentes System ist, dass es nicht anonym, sondern pseudonym ist, dass wenn ich mal weiß, dass diese Adresse zu dem Person kennt, ich jede Transaktion nachvollziehen kann, dass sagen wir mal, Ermittlungsbehörden inzwischen sehr genau analysieren können und auch Erfolge haben, wenn man hört, dass sagen wir mal, Bitcoin beschlagnahmt werden können und so weiter, dann sieht man, dass es schon für Kriminelle eigentlich eher blöd ist, Bitcoin zu benutzen. Da würde ich eher was anderes nehmen als wie Bitcoin.
Okay.
Das ist das eine. Und ja, die Volatilität, also einfach diese Kursschwankungen, weil man halt einfach sagt, Mensch, das ist nichts wert und es schwankt ja so stark. Aber wenn man mal so die Entwicklung der letzten Jahre und insbesondere, sagen wir mal,
beste der letzten zehn Jahre,
dann hat man eigentlich, dann Punkt. Sieht man eigentlich, ja, es gibt Rücksetzer. Aber in der langfristigen Betrachtung haben wir eine durchwegs positive Entwicklung. Und die Volatilität liegt auch daran, dass der Markt halt noch überschaubar ist. Aber sag mal, und wenn man jetzt die letzten 3-4 Jahre anschaut, glaube ich, und ich sag mal, glaube ich, kann man auch mathematisch ausrechnen, dass die Volatilität deutlich zurückgegangen ist. Jetzt ist es halt nicht mehr so, wenn einmal jemand einen größeren Bestand verkauft, was ja immer wieder passiert, dass der Kurs dann gleich mal 20-30% nach unten geht, sondern es sind genügend Käufer da, die dastehen und im Endeffekt darauf warten, dass kurze Rücksetzer kommen und dadurch sagen wir eigentlich diese Volatilität deutlich abnimmt.
Weggebügelt ist.
Und vielleicht sehen wir auch nicht mehr diese Hype-Phasen, die wir gesehen haben. Das mag auch durchaus sein, sondern wir haben eher sehr besser, wenn man so eine gesunde Entwicklung hat. Nicht immer nach oben und dann wieder 50% nach unten, sondern eher, sagen wir mal, gleichmäßig. Und da verändert sich der Markt aus meiner Sicht gerade, weil die Wahrnehmung jetzt auch die letzten 2-3 Jahre, auch auf das, was über Amerika rüberkommt, Trump mit seiner Krypto-Strategie, wobei da muss man immer abwägen, ob das wirklich gut oder schlecht ist, was er da treibt, weil Trumpcoin hat mit Bitcoin gar nichts zu tun, ist eher kontraproduktiv bei dem Thema und auch für mich immer das Negativbeispiel, dass man sieht, dass dieses Krypto-Thema völliger Schwachsinn ist, aber ich sage, das die Aufklärung zu tätigen, zu sagen, Bitcoin ist was anderes wie Krypto. Und das auch da, sagen wir mal, gibt es ganz, ganz viel
noch. Wobei in Ihrer Verwahrungsordnung vom KVG, da ist eben, oder KVG, da steht ja eben diese Krypto, steht nur unter Krypto drin. Das war damals natürlich der Begriff, das hat man, glaube ich, natürlich sehr schnell mit so einem Art Dachbegriff belegen wollen.
Man muss halt eins sehen, was bewegt da auch die Gesetzgebung oder die Regulatorik. Also damals kam man irgendwann dieses Libra, diese private Währung, und dann brauchte man irgendeine Regelung, sagen wir mal, dass nicht jeder eigentlich irgendwie so eigene Währung entsteht. Und wenn man jetzt die Kryptoregulierung anschaut, dann betrifft es im Wesentlichen die Emission neuer Coins. Was muss ich tun, wenn ich einen Strebcoin veröffentlicht will, was sind meine Anforderungen, ein White Paper, was muss ich da alles tun? So, was ähnelt dem? Wertpapiergeschäft. Was muss ich tun, um ein Wertpapier zu emittieren? Das ist das Gleiche bei Krypto. So, das heißt, die Anforderungen, die da gekommen sind, betreffen neue Kryptowährungen. Bitcoin kann ich über diese Regulierung schon gar nicht mehr greifen, weil es gibt niemand, der das White Paper nochmal umschreiben kann. Es gibt niemand, den ich in die Haftung nehmen kann. Es verspricht mir auch niemand eine Rendite. Also das ist ja immer so das Thema.
Du kannst niemand haftbar machen.
Es sagt niemand, dass Bitcoin eine Rendite erwirtschaftet. Bei anderen Anlageobjekten, da kriegt man halt gesagt, ja, da rechnen wir mit 5% Rendite. Das sagt bei Bitcoin niemand. So, es gibt keine Garantie für eine Rendite, sondern genauso wie bei Gold habe ich im Endeffekt einen Wert, der vom Vertrauen der Menschen abhängig ist. Bei Gold haben wir das über, sagen wir, 3000 Jahre bewiesen. Bei Bitcoin die letzten 15 Jahre, ja, ist noch nicht zu lang, aber sagen wir, die letzten Jahre hat es funktioniert. Weil man einfach diesem Programm vertrauen kann, diesem Netzwerk vertrauen kann. Und das ist halt was, wo man sagt, das ist neu. Das kennt man so nicht. Das ist auch das, wo man, sagen wir mal, ein bisschen seine Gehirnwindungen ein bisschen drehen muss, damit man einfach sagt, Mensch, warum können jetzt das trotzdem einen Wert haben? Auch wenn ich es nicht angreifen kann oder wenn ich es nicht greifbar bekomme. Weil ich bringe immer so das Beispiel, vor 3000 Jahren wenn jemand, ich habe zwei Landwirte, der eine, der baut Lebensmittel an und hat einen Ertrag aus seinen Lebensmitteln, kann davon leben, und der andere kommt plötzlich auf die Idee und gräbt nach so einem gelben Metall, das er nicht essen kann, das er im Endeffekt eigentlich auch damals wahrscheinlich zu nichts zu gebrauchen hat.
Viel zu weich. Als Waffe taugt es nichts.
Genau. Ja. Und irgendwie hat es die Menschheit dann trotzdem über die Jahre verstanden, dass das einen Wert hat. Weil es begrenzt ist, weil es nicht einfach herstellen kann. Und es hat auch wahrscheinlich Jahrhunderte gedauert, bis das in die Köpfe geht. Bei Bitcoin und in der Technologie oder in der Digitalisierung geht da alles viel schneller. Aber diesen Sprung hinzubekommen, dass was einen Wert hat, was Geldeigenschaften hat, was ich zu nichts anderem gebrauchen kann. Mhm. Weil Bitcoin kann ich zu nichts anderes gebrauchen. Ist auch so konzipiert. Es soll auch gar nichts anderes können.
Ja.
Und das ist das, wo ich einmal, wie gesagt, mich fasziniert und wo man natürlich noch viel Aufklärungsarbeit leisten muss.
Wer, glauben Sie, sind die Gegner von Bitcoin? Also wer bringt auch diese Themen im Umlauf, ja. Stromverbrauch, ja. Keine echte Assetklasse, ja. etc.? Hat was dagegen?
Also ich glaube schon, dass also eine EZB oder auch eine FED das sehr kritisch beäugt, was da mit Bitcoin passiert. Weil im Endeffekt, ich sag mal, mit Gold haben wir, Gold ist ja analog zu sehen. Gold ist immer der Ausweg aus dem normalen Geldsystem raus. Und jetzt kommt da plötzlich was, sagen wir mal, digital, vorhanden ist und in unserer digitalisierten Welt natürlich riesen Vorteile hat. Wenn ich weltweit agiere oder weltweit denke, dann, sagen wir mal, hilft mir nichts, wenn ich einen Barren Gold habe, sondern mit Bitcoin bin ich halt flexibel in unserer digitalisierten Welt. Und ich glaube schon, dass das Thema, seit man das erkannt hat, was da mit Bitcoin kommt, den einen oder anderen, für dieses Geldsystem zuständig, schon den anderen, die ein oder andere Schweißperlen auf die Stirn bringt. Und die Frage ist, was können die jetzt tun? Und aus meiner Sicht können die nur eins tun, sie können, weil verbieten kann man es nicht mehr, sondern ich kann nur schauen, dass die Währung, Euro, Dollar, nicht weiter an Vertrauen verliert, um nicht noch mehr Flucht in solche Themen zu haben.
Mhm. Also das. Aber der digitale Euro, glaube ich, an dem arbeiten Sie sehr hart. Und Frau Lagardère als Chefin soll ja gesagt haben, ihr geht das alles nicht schnell genug.
Ja.
Was halten Sie davon?
Also vom digitalen Euro halte ich gar nichts. Der digitale Euro wird eigentlich, also wenn man mal so fragt, warum braucht man den eigentlich? Also es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum man diesen digitalen Euro brauchen sollte. Ich sehe es eher aus der Sicht kritisch, weil wir damit jegliche Anonymität aufgeben. Auch das Thema Bargeld finde ich extrem wichtig, dass wir das erhalten. Weil wenn ich Ihnen 100 Euro gebe, und dann geht das niemandem was an. Also das ist so, Bargeld ist Freiheit. So. Und wenn ich Ihnen 100 Euro überweise, dann weiß das die Bank, aber sonst niemand. Wenn ich Ihnen 100 Euro in einen digitalen Euro übertrage, dann weiß das die EZB. Und die Frage ist, wollen wir das?
Ja, sie weiß es nicht nur, sie könnte theoretisch es auch verhindern.
Richtig.
Sie könnte sagen, Herr Streeb, oder ich kriege nie von Ihnen Geld oder nur innerhalb einer Woche oder nur, wenn wir beide in Paris theoretisch wären. Ja? Genau. Also du kannst Funktionen in den Zahlungsverkehr einweben, der von dritter Stelle kontrolliert wird.
Richtig.
Und ich bin dann nicht mehr derjenige, der, ich sag mal, einigermaßen Hand drauf hat.
Und deswegen, sag ich mal, geht mir da auch die Gegenwert zu diesem digitalen Euro viel zu kurz. Also das wird zwar schon auch von den Bankenverbänden, gibt schon kritische Stellungnahmen, eher so in dem Kontext, was ist denn eigentlich der Nutzen, und man muss den Nutzen erstmal ausarbeiten und dann natürlich Datenschutz und so weiter. Nur wenn wir das Thema so weiter treiben, dann wird der kommen. Und die Frage ist dann, wie kann ich dann noch solche Negativthemen verhindern? Also ich würde da viel rigoroser jetzt sagen, wir brauchen das Ding nicht, wir können uns alles Geld sparen, was man da reinsteckt, weil der Nutzen ist gleich null, aus meiner Sicht. Weil wir haben jetzt digitales Geld, also ich kann Ihnen ja jederzeit was übertragen. Und die Begründung, dass wir unabhängiger werden von Amerika oder dass wir den Zahlungsverkehr kostengünstiger machen müssen, glaube ich nicht, weil erstens die Investition, die man jetzt in diesen digitalen Euro reinsteckt, die zahlt auch irgendjemand, auch wenn dann irgendwann mal vielleicht Transaktionen kostenlos sind. Und im Endeffekt wird der digitale Euro für die weltweite Thematik auch genauso wenig Rolle spielen wie jetzt der Euro oder auch nicht anders sein im Verhältnis zum Dollar, wie wir es jetzt haben.
Die EZB könnte natürlich argumentieren und sagt, naja, ihr wollt, dass wir Geldstabilität hinkriegen. Das können wir viel besser, wenn wir einen digitalen Euro haben, weil wir das viel besser die Zahlungsströme kontrollieren könnten.
Ja,
Könnte ein Argument sein, oder?
könnte ein Argument sein, aber die Frage ist, wollen wir nicht mehr Freiheit als wie mehr Kontrolle? Also, und ich sage mal, Geldwertstabilität liegt nicht an der Kontrolle, sondern liegt daran, wie ich meine Geldmenge steuere. Also, ich sage jetzt mal, das ganze Thema Schulden und dieses Schuldgeldsystem, so wie wir es jetzt haben, dass wir sagen, okay, mit neuem Geld kann ich was kaufen und jeder, der schon was hat, bekommt wieder neues Geld. Also, das ist ja so ein bisschen so unsere Problematik. Da ändert der digitale Euro gar nichts. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch, dass wir durch den digitalen Euro irgendwas an unserem jetzigen System verbessern, sondern ich sehe eher die Gefahren, die, sagen wir mal, da mitschwingen mit Programmierbarkeit, mit Überwachungsthemen, die ja vielleicht gar nicht aktuell eine Rolle spielen. Aber wer weiß, was in 5 oder in 10 Jahren ist. Und wenn die Technik da ist, dann kann es derjenige, der dann da am Ruder sitzt, nutzen. Also das ist eher das, was ich da wirklich als Gefahr sehe. Und natürlich kriege ich auch immer gesagt, ja, ihr Banken habt ja da auch was dagegen, weil ja euer Geschäftsmodell dadurch tangiert ist. Ja, ist auch richtig. Wir werden bei bestimmten Themen würden wir außen vor sein. Allerdings sage ich mal, das ist gar nicht so mein Hauptthema, sondern eher das Thema, wollen wir noch mehr Freiheit aufgeben? Das sehe ich extrem kritisch. Und deswegen sage ich mal, finde ich den digitalen Euro
Was mache ich denn, wenn ich
unnötig.
jetzt das eben verhindern möchte, dass die Freiheit aufgegeben wird? Was mache ich als Bürger? Muss ich da wählen, aber
Ja gut, im Endeffekt
das
muss man,
Richtige wählen?
ja.
Was mache ich sonst? Was kann ich tun?
Also im Endeffekt, und das ist jetzt auch so meine Erfahrung, wenn man sich mit Politiker, also die Abgeordneten dann so aus der Region unterhält, da ist der wenigste oder keiner so richtig im Thema. Die hören,
Was auch nicht gut sein
was auch,
kann, ja?
was
Also
auch nicht gut ist, was ich auch verstehe. Ich meine, die haben 1000 Themen und vielleicht ist der digitale Euro jetzt gerade nicht das Wichtigste, aber es ist schon erschreckend, wenn man dann mit Politikern über das Thema spricht
ja.
und da halt gar keine Grundahnung da ist, aber es so durchläuft. Also es wird so gesagt, ja, auch politisch dann auf höchster Ebene wird gesagt, ja, wir unterstützen das Projekt, aber es wird nicht wirklich mal kritisch hinterfragt, was machen wir da eigentlich? Man lässt sich so mittreiben und es wird schon passen, was die da machen. Das so kommt es mir vor.
Also ich sehe beim Einkaufen und Sie wahrscheinlich auch immer mehr nutzen natürlich dieses bargeldlose Zahlen. Das
Ja.
ist für die Händler natürlich top.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das so reinschleicht. Also weil der Zahlungsvorgang bargeldlos
Ja.
ist keine Frage, ist ein
Einfacher.
enormer Gewinn.
Ja.
Apple Pay ist ganz stark jetzt hier inzwischen auch.
Ja.
Und da, ja, da, das ist so gleitender Übergang. Das könnte natürlich passieren, ne?
Ja, also das ist so ein bisschen das Thema, die Bequemlichkeit, und jetzt nehme ich mich selber nicht aus, ich zahle alles digital mit Handy und Karte und so weiter und habe eigentlich immer relativ wenig Bargeld dabei. Aber man muss einem schon bewusst werden, was ist, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Dann ist alles irgendwo transparent, ob das dann irgendeine Firma die Daten hat und so weiter. Das mag ja vielleicht dann noch gar nicht so negativ sein, weil die können ja im Endeffekt, sagen wir mal, mir dann sehr spezielle, genaue Angebote machen. Also ja, das ist ja dann eher wieder marktwirtschaftlich oder freie Marktwirtschaft, weil ich entscheide ja, was die mit meinen Daten machen können und was nicht. Schlecht finde ich, wie gesagt, das Thema, wenn man das jetzt so schleichend in diese zentralen Hände gibt. Weil ich sage, wenn ich einen digitalen Euro irgendwann habe und die Wallet wird bei der EZB geführt, dann weiß die EZB, was ich mit meiner Wallet mache. Und das will ich nicht.
Ja, die EZB
Und
ist auch nicht gewählt
genau,
in
und
dem
deswegen,
Sinne.
sag mal, ist wieder wichtig, auch wenn ich sehr bequem bin und auch alles digital zahle, das Thema Bargeld hochzuhalten. Und Bargeld hat man in den letzten Jahren auch seitens für die Banken deutlich verteuert. Also wenn ich anschaue, was heutzutage der Bank die Bargeld Logistik kostet, dann war das, sagen wir mal, dann hat man das schon auch bewusst sehr schwer gemacht. Also wir dürfen kein Geld, das wir reinnehmen, in unsere Automaten, sondern wir müssen jedes Mal neue Bündel von der Bundesbank bestellen, die dann wieder separat kosten. Ja, das ist alles
Okay.
drin. Also wir zahlen pro Rolle
Obwohl es
Kleingeld.
eigentlich linke Tasche, rechte Tasche wäre
Ja, aber es
quasi.
ist dann nicht sauber geprüft und so weiter. Also man hat alles getan, damit das Thema Bargeld für die Banken uninteressant wird. Deswegen gibt es seit ein paar Jahren auch Gebühren auf Bargeldthemen, ob das Kleingeld ist und so weiter. Und da fragst du dich dann schon als Bank, wenn Kinder an der Sparwoche sagen muss, nee, das können wir jetzt hier nicht machen, weil also man macht alles, dass das schwieriger wird. Und das finde ich extrem kritisch. Und wir müssen da eigentlich, sagen wir, eher wieder zurückrudern und einfach sagen, Leute, Bargeld ist unser gesetzliches Zahlungsmittel. das gehört und ich würde auch nicht einkaufen, wenn eine Bank, wenn ein Unternehmen sagt, ich akzeptiere kein Bargeld mehr. Ich würde mir das nicht gefallen lassen, sondern wir müssen dieses Bargeldthema hochhalten. Auch wenn natürlich, sagen wir, das ganze Thema digitale Zahlung irgendwo einfacher ist, auch für den Unternehmer natürlich ein Kostenthema ist, aber ich würde das nicht aufgeben. Mhm.
Gehen wir nochmal schnell zu anderen Kundenklasse, nämlich die Gewerbekunden, die Sie haben.
Ja.
Ich zähle mich da jetzt natürlich auch dazu. Ich bin jetzt zwar kein Kunde, aber wir haben eben hier ja auch und so weiter. Und ich habe auch drüber nachgedacht, soll ich jetzt so ein bisschen Michael Saylor sein?
Ja.
Ja?
Also,
da muss man noch dazu sagen, der kauft inzwischen, ich sag mal, mit auch Krediten und so weiter, alles an Bitcoin zusammen, was es so gibt.
Genau.
Und er ist angeblich einer der, der die meisten Bitcoins mit seiner Firma inzwischen hält.
Er hat inzwischen über 600.000 Bitcoin in
der Bilanz. Das ist, wie viele Milliarden sind das? Ja, 60 Milliarden, oder?
Ja,
ja, mehr wahrscheinlich sogar.
Also Michael Saylor ist natürlich hier so der Bitcoiner schlechthin, der das über sein Unternehmen MicroStrategy, inzwischen Strategy, sagen wir mal, umsetzt, dass er Bitcoin auf die Bilanz nimmt, dann Finanzvehikel schafft über, also auf der Passivseite, das heißt, er gibt neue Aktien aus, er gibt Darlehen aus, Vorzugsaktien und so weiter. Also er schafft gerade eine gewisse einen Markt, auch insbesondere für institutionelle Anleger, ein Bitcoin-Investment zu tun, ohne direkt Bitcoin zu kaufen, sondern ich kaufe eine MicroStrategy-Aktie und habe indirekt Bitcoin.
Mhm.
Und der Bitcoin-Kurs oder der Kurs der MicroStrategy-Aktie orientiert sich oder ist sehr, sehr nah am Bitcoin-Kurs. Mhm. Ja, das ist ein, sagen wir mal, das Paradebeispiel im Bitcoin-Bereich. Aber, und das merken wir halt auch sehr stark, dass wir sehr viele Unternehmenskunden auch haben, die bei uns über ihr Girokonto für die GmbH Bitcoin auf die Bilanz nehmen. Also das passiert im Kleinen und passiert.
Wenn Sie sagen im Kleinen, kann man
100.000 Euro mal hier, also sagen wir mal so gewisse Liquidität, lasst mal auf dem Girokonto oder lasst mal auf dem Konto und ein Teil der Vermögensanlage des Unternehmens macht man halt auch Bitcoin. Im Endeffekt genauso wie ein Privatmann, der halt einfach sagt, ich allokiere meine Anlagen in einer gewissen Weise. Und ich sage, das haben wir doch jetzt in den letzten Jahren verstärkt, dass wir GmbHs haben, die Bitcoin auf die Bilanz nehmen, wo im Endeffekt der Unternehmer vielleicht privat was hat, aber auch in der Firma. Und kommt immer stärker.
Hier empfiehlt sich strikte Trennung, habe ich mir von meinem Steuerberater sagen lassen.
Ja, ganz wichtig.
Da muss man aufpassen, dass man da nicht in einer Wallet alles mischt. Das ist nicht so beliebt. Aber Stichwort Steuerberater, also meiner zum Beispiel, der war auch so ein Bitcoin-Skeptiker.
Ja.
Wie breit muss denn eigentlich jetzt die Aufklärungskampagne laufen aus Ihrer Sicht? Denn
also,
das geht ja durch alle Teilnehmer. Ne?
Ja. Also wir als Bank machen natürlich oder dürfen ja natürlich auch keine Steuerberatung machen. Aber es gibt, im März wurde ein Rundschreiben des BMF, also das Bundesministerium für Finanzen, zum Thema Handhabung in Krypto für die steuerliche Thematik veröffentlicht. Mhm. Also es gab aus dem Jahr 22 ein Rundschreiben und es wurde jetzt im März 25 abgedatet auf dem neuesten Stand. Und da steht ganz klar drin, was muss ich wie steuerlich tun, damit Bitcoin sauber steuerlich behandelt wird. Da gibt es ganz klare Aussagen dazu. Also es ist auch kein Vehikel, um Steuerhinterziehung zu betreiben, sondern wenn ich steuerehrlich bin, habe ich mit diesem BMF-Schreiben und mit diesen Handhabungen, die es da inzwischen gibt, eine ganz klare Maßgabe und dann funktioniert das auch. Und auch da, sagen wir mal, es gibt inzwischen auch spezialisierte Steuerberater, die Kunden, der da, sagen wir mal, vielleicht auch noch ein bisschen unsicher ist oder der einfach sagt, Mensch, ich möchte, dass auch der Steuerberater da ganz klar dahinter steht, die dann auch Kunden beraten und da auch das Know-how aufgebaut haben. Auch da, sagen wir mal, gibt es natürlich noch auch Steuerberater, die sagen, ey, lass die Finger davon, ist mir zu kompliziert. Aber sagen wir mal, es ist alles geregelt, um das sauber hinzubekommen.
Das wissen viele, glaube ich, nicht.
Das wissen viele nicht. Und ich sage, da kommt jetzt auch wieder das Thema, ja, nutzen nur Kriminelle, ist für Steuerhinterziehung geeignet. Nee, ich sage mal, derjenige, der steuerehrlich ist, da ist Bitcoin eine Möglichkeit und da habe ich alle Möglichkeiten, dann auch steuerehrlich die Gewinne zu versteuern oder vielleicht entstehen ja gar keine steuerpflichtige Gewinne, weil im Privaten ist das nach einem Jahr nach wie vor steuerfrei.
Also wenn ich nach einem Jahr verkaufe. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Genau.
Wo gibt's das schon noch?
Wo gibt gibt es das noch? Und ja, das ich sage jetzt mal, Bitcoin ist, wenn ich es verkaufe, ein sonstiges Veräußerungsgeschäft. Und wenn es innerhalb von einem Jahr über 600 Euro ist, dann muss ich das in der Steuer angeben. Mhm. Punkt. So. Und danach, wenn ich das nicht mache, ist das Steuerhinterziehung. Aber wenn ich steuerehrlich bin, dann mache ich das. Es gibt da inzwischen sehr, sehr gute Tools, die einem als Bitcoin-Halter, sagen wir mal, bei dem Thema Steuerbescheid unterstützen, die auf Basis der Transaktionen ermitteln, bin ich steuerpflichtig oder bin ich nicht steuerpflichtig. Es gilt ja auch hier die First-In-First-Out-Methode. Also ganz, ganz viele Themen, aber das ist eigentlich alles geregelt und eigentlich alles nachvollziehbar und von der Seite her kein Problem.
Empfehlen Sie denn, wenn sofern Sie es dürfen, halten länger als ein Jahr sowieso, oder?
Also wir sagen,
das wenn ist Sie nicht bei so uns, schnell rein raus.
Genau. Ja. Bei unserem Portal, wenn Sie sich bei unserem Portal das erste Mal registrieren oder überhaupt einloggen, dann müssen Sie 5 Fragen beantworten. Und da heißt, ist Ihnen klar, dass ein Totalverlust möglich ist? Ist Ihnen klar, dass Bitcoin volatil ist? Ist Ihnen klar, dass Sie, sagen wir mal, einen langfristigen Anlagehorizont benötigen, wenn Sie das machen? Mhm. Sind Sie ein Trader? Okay. Also wollen Sie kaufen, verkaufen? Wenn Sie das mit Ja beantworten, dann kommen Sie bei uns nicht auf das Portal.
Okay.
Weil, und das ist vielleicht jetzt nochmal, da haben wir gerade mal ganz kurz drüber, das Thema Wallet. Die Bank verwahrt, also wir als Bank verwahren keine Bitcoin für den Kunden. Das macht der Kunde immer in der Eigenverwahrung. Weil wir als Volksbank, Raiffeisenbank Bayern Mitte keine Kryptoverwahrlizenz haben. Wir dürfen das gar nicht, sondern wir unterstützen den Kunden bei der Eigenverwahrung. Das heißt, wenn er Bitcoin kauft, bekommt er die direkt auf seine Wallet geschickt und muss die Sicherheit für seine Wallet muss er selber gewährleisten. Ja. Die Bank ist daraus. Mhm. Deswegen sagen wir mal, ist es auch beim Verkauf notwendig, dass er erst wieder die Bitcoin zu uns überträgt. Und dann erst verkaufen kann. Und das ist eben anders wie bei einem, sagen wir, zentralen Anbieter, der die Bitcoin für einen Kunden verwahrt, wo ich kaufen, verkaufen kann, sagen wir, Knopfdruck, das geht bei uns gar nicht.
Okay.
Und deswegen, sagen wir, haben wir immer den Antritt, auch den Kunden klar zu machen, denk langfristig, lass es liegen und sagen wir mal, du hast bei uns gar nicht die Möglichkeit, schnell zu verkaufen.
Ja, man hat deutlich mehr Eigenverantwortung, wenn man Bitcoin sozusagen einsetzen möchte, investieren möchte, wie auch immer. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, weil es ist schon super bequem, was sie als Banken ja anbieten.
Ja.
Wenn man das alles selber machen, geht ja gar nicht. Also da ist man natürlich verwöhnt als Anleger, aber ich glaube, der Schritt lohnt sich, oder?
Also der lohnt sich. Also wir haben auch ganz klar, aber das muss man auch wieder sagen, ist wieder vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu unserem bisherigen Tun. Wir empfehlen den Kunden sogar not your keys, not your Bitcoin. Das heißt, wenn er die Schlüssel nicht selber hat, dann läuft halt immer Gefahr, dass wenn eine Börse pleite geht, dass die Bitcoin, sagen wir mal, unter Umständen weg sind, was ja in der Vergangenheit auch immer wieder schon passiert ist.
Ja.
Deswegen, sagen wir mal, empfehlen wir bei relevanten Beträgen, dass er die auf jeden Fall irgendwann in die Eigenverwahrung nehmen soll. So für den Einstieg kann man das schon mal machen, dass man mal einen gewissen Kleinbetrag auf der Börse lässt, also mal monatlich anspart und dann irgendwann, wenn es mal, keine Ahnung, 1000 Euro sind, dann sich überlegt, wie mache ich das mit der Eigenverwahrung? Weil, ja, Sie haben es gesagt, ist aufwendig, ich brauche eine Wallet, die ich mir anschaffen muss,
so ein Stick,
genau, Hardware-Wallet, ich muss mich damit beschäftigen, vor allem muss ich auch eins sicherstellen, was ist, wenn mir was passiert, wissen meine Angehörigen, dass ich das habe, wissen
was,
die.
Was empfehlen Sie da? Man muss ja vielleicht noch dazu sagen, damit man so eine Wallet, damit man der Besitzer ist, gibt es diesen Passphrase.
Ja.
Das sind also 12 oder 24 Wörter.
Genau.
Wenn ich die kenne, dann kann ich sozusagen, könnte ich jetzt Ihr Konto, wenn ich Ihre, könnte ich wiederherstellen, hätte Ihren Bestand, könnte damit sozusagen verfügen. Klar könnte man das tracken wahrscheinlich später, wenn das nicht sauber läuft. Aber da will sich ja keiner drauf verlassen. Was empfehlen Sie denn jetzt bei diesen Erbschaftsthemen? Das ist ja also, auch ein Riesending. Das ist ja generell, ich sag mal so. Aber das ist so eine ganz spezielle Sache. Das werden ja einige Angehörige gar nicht wissen, dass es das gibt. Ja? Genau. Die gucken nach dem Gold oder nach dem Geld im Kissen oder was auch immer. Und der Opa hatte noch eine Immobilie, das wissen alle. Aber jetzt hat er vielleicht noch Bitcoin.
Genau. Aber das ist genau der Punkt. Das ist ja auch wieder ein Beratungsansatz für uns zu sagen, also wenn der Bitcoin hat, ich bin ja mal von jemandem schon angesprochen, der hat es nicht über uns gekauft, hat aber einen größeren Bestand an Bitcoin, ob wir ihn als Bank da auch unterstützen können. Und auch hier, sagen wir mal, vielleicht in einem Schließfach die 24 Wörter haben Und der, sagen wir mal, oder seine Angehörigen wissen, wenn mir was passiert, dann habe ich im Schließfach die 24 Wörter. Und dann gehe ich zum Experten in der Bank mit den 24 Wörtern und der richtet mir die Wallet wieder ein, sozusagen. Mhm. Das ist zum Beispiel ja eine Möglichkeit. Und dadurch machen wir auch wieder einen Punkt, wo die Kunden natürlich auch gern bereit sind, zumal zu sagen, da gehe ich lieber zur Bank als wie zu irgendjemand anders, weil die dann im Endeffekt genau in dem Fall meine Angehörigen entsprechend unterstützen können.
Der Notar macht es zum Beispiel nicht. Ja. Der nimmt die Wörter nicht entgegen. Also das wäre natürlich eine super Rolle als Bank, als Vertrauensinstitution hier. Und das machen sie ja auch, dieses Service-Glied darzustellen zwischen der Bitcoin-Welt und dem Anleger.
Wir haben ganz eingangs gesagt, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir den Vortrag 2020 gehört haben, was können wir denn jetzt mit dem Wissen tun? Welche Dienstleistungen gibt es denn jetzt dann überhaupt? Und das war zum Beispiel eine erste Idee, beim Kunden bei dieser Verwahrung der Schlüssel zu unterstützen. Es gibt ja Multisig-Wallet zum Beispiel, wo ich sage, ich habe drei Schlüssel und ich brauche, um Bitcoin zu bewegen, mindestens zwei davon. Und da könnte man ja so eine Regelung treffen, eine hat die Frau, einen hat der Mann und solange die beiden da sind, sagen wir, können die immer miteinander die Bitcoin bewegen. So, jetzt gibt es aber noch einen dritten Schlüssel, den hat die Bank. Die Bank alleine kann nichts machen. Aber im Endeffekt, wenn doch irgendjemand was passiert, habe ich ein Backup-System, wo ich sage, ich kann zusammen mit der Bank wieder die Bitcoin bewegen. Das sind auch so Sicherungsmaßnahmen, die man da einleiten kann. Und auch da sagen wir, arbeiten wir an einem Angebot. Da haben wir jetzt noch keine konkreten Themen. Aber das waren so für die ersten Überlegungen. Wir haben Vertrauen. Die Bank hat ein Vertrauen. Und dieses Vertrauen wollen wir auch auf dieses Thema übertragen und einfach hier auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, auf die alle warten. Wo sehen Sie denn Bitcoin in 5 Jahren vom Kurs her?
Das ist eine berechtigte Frage und ich habe immer die gleiche Antwort. Wenn mehr Leute Bitcoin kaufen wie verkaufen, wird der Kurs steigen. Und wenn mehr Bitcoin verkauft wird, als wie gekauft wird, wird er fallen. Ich weiß es nicht, möchte da auch keine Prognose abgeben. Ich sage jetzt mal, Bitcoin ist ein begrenztes Gut. Mit 21 Millionen gibt es nicht mehr. Es kann auch niemand mehr erstellen. Und
es kommen nur noch 1 Million frisch dazu. Viele sind verloren gegangen. Richtig. Ja, viele haben ihre Sachen verloren. Einer wühlt, glaube ich, noch auf der Mülldeponie rum. Ja. Der sucht, wie viele, wissen Sie das?
Ich glaube,
400 oder so.
Ja, schon eine deutliche Anzahl.
Aber er darf nicht mehr weiter wühlen, habe ich gelesen.
Ja, genau, da gibt es ja Gerichtsurteile, dass er wollte ja die Mülldeponie kaufen, aber das geht auch nicht.
Also, da gibt's ein großes Sieb.
Genau, also da gibt es ganz kuriose Geschichten um das Thema. Aber wie gesagt, der Kurs ist erstmal, sagen wir mal, ich würde nicht sagen zweitrangig, natürlich hat er eine Rolle, aber ich sage jetzt mal, Bitcoin als Netzwerk, als begrenztes Asset, sagen wir mal, wird einen Wert haben die nächsten Jahre. Und da haben wir jetzt wieder beim Thema, umso mehr das Vertrauen in andere Vehikel verloren geht, umso mehr wird auch Bitcoin oder auch andere Assetklassen wie Gold profitieren. Und auch bei Gold, sagen wir, wenn man den Kursverlauf anschaut, jetzt sind wir bei knapp 4.000 Dollar oder Euro, sagen wir, pro Unze. Wer hätte sich das vor 2 Jahren vorstellen können?
Ja, niemand. Wobei Gold natürlich auch jedes Jahr immer ein bisschen was dazu bekommt. Durch natürliche Schürfen kommen, glaube ich, 3% oder so
also in den Bestand. Die Inflation ist seit dem letzten Halving bei Bitcoin niedriger wie bei Gold.
Okay.
Und sagen wir mal, das wird sich ja aufgrund der festgeschriebenen Halving-Zyklen ja noch weiter reduzieren. Mhm. Und deswegen kann man eigentlich sagen, Bitcoin ist das begrenzteste Gut oder Asset, das wir haben. Und ja, wenn jetzt noch mehr Institutionen, Großanleger, Staaten Bitcoin als Beimischung erkennen, dann wird die Nachfrage tendenziell steigen. Das Angebot ist begrenzt und dann kann der Kurs steigen. Aber ich sag, wohin?
Keine Ahnung. Das ganze Geld, was, glaube ich, auf der Welt zur Verfügung steht, 2% sind, glaube ich, erst in Bitcoin investiert. Ist das richtig?
Also, es gibt so 900 Billionen, sagen wir mal, ist das Geldvermögen und auch das Assetvermögen. Und davon ist gerade mal 2 Billionen aktuell in Bitcoin. Also es sind ungefähr die 2%, also so
grob. 1,8
stimmt sowas, so stimmt das schon. Und,
Also nichts,
ja.
Eigentlich nichts.
Wobei, wenn man Bitcoin als Asset-Klasse im Vergleich zu Aktien anschaut, dann ist Bitcoin seit Jahren schon unter den Top 10. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber Platz 5 oder 6. Also wenn man Nvidia, Amazon und diese Großen anschaut, dann ist Bitcoin in der Marktkapitalisierung unter den Top 5 angekommen und hat Amazon, glaube ich, jetzt im letzten Kursanstieg schon übertroffen.
Okay.
Also das ist schon was. Und Silber schon lang. Gold ist das Oberste. Gold ist, glaube ich, gerade bei 14 Billionen und Bitcoin bei 2,5 Billionen. Also ich sage jetzt mal, da ist schon noch Luft nach oben. Aber ich sage, die Asset-Klasse Bitcoin hat im Vergleich zu eben Amazon oder Apple Gold eine gewisse Relevanz. Im gesamten Anlageuniversum ist es nach wie vor.
Mhm. Und wenn man jetzt anschaut, wie viele Menschen auf der Erde leben, 8 Milliarden, und es gibt nur noch 1 Million, die frisch geschürft werden.
Genau. 450 am Tag aktuell.
So, alle 10 Minuten, oder?
Alle 10 Minuten. Ja, am Tag sind es 450, alle 10 Minuten sind es 3,1 zu 5.
Genau.
Und ja, das ist wieder das Faszinierende. Diese Systematik, die funktioniert, die ist so ausgesteuert, dass sie entsprechend immer diese Taktung 10 Minuten hält. Wahnsinn, also was man sich da alles Gedanken gemacht hat.
Letzte Frage, wer ist Satoshi Nakamoto?
Weiß ich leider auch nicht.
Herr Streeck, vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.
Hat Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass Sie einiges mitnehmen konnten zu diesem Thema, das, glaube ich, die nächsten Jahre noch viel mehr Relevanz bekommen wird. Danke fürs Zuschauen.